Heute ist also Karfreitag, ein ganz besonderer Tag und ein Tag, den wir aber trotzdem gut kennen, weil er ja jedes Jahr wiederkommt. Karfreitag, Emil hat mich dann eingeladen, die Predigt zu halten heute und habe mich gefreut. Aber auf der anderen Seite, ja, was predigt man an Karfreitag? Die Leute wissen ja schon alles. Und vor allem, welchen Titel gebe ich dieser Predigt? Mein erster Gedanke war dann, Karfreitag, der schlimmste Tag und der beste Tag für die Menschheit. Dachte ich mir, ja, ist aber ein bisschen kompliziert und ein bisschen lang. Und wer weiß, vielleicht war ja der schlimmste Tag im Paradies, als Adam und Eva versagt haben. Und als ich dann den Text der Kreuzigung gelesen habe, mich beschäftigt habe damit, dann wurde mir plötzlich ganz klar, was der Titel heißen sollte. Gott ist Liebe. Und wir haben es gesungen, wir haben es schon gehört, es ist doch ganz klar. Gott ist Liebe und ich habe drei Punkte dazu. Wozu braucht es Karfreitag? Was geschah am Karfreitag? Und was hat Karfreitag mit mir und mit dir ganz persönlich zu tun? Wozu Karfreitag? Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, waren zusammen und hatten beschlossen, eine Erde zu bauen mit Menschen, mit Tieren und alles, was dazugehört. Und der Höhepunkt dieser ganzen Schöpfung soll der Mensch sein. Und der Mensch soll die Fähigkeit haben, Gott zu hören und mit Gott zu reden. Das kann sonst niemand. Und weiter soll dieser Mensch auch einen freien Willen haben. Gott wollte ja keine Marionetten machen, die er dann nur so steuert und die dann tun, was er will. Nein, das ist langweilig. Also ein Mensch, der einen freien Willen hat, ein Mensch, der auch selber denken kann und entscheiden kann. Gott wusste aber von Anbeginn dieses Projekts, dass eben der Mensch versagen würde. Und trotzdem hat er es gemacht. Ich denke, wir hätten da vielleicht anders gedacht. Hey. Wer unternimmt ein Projekt, wo er schon von Anfang weiß, es funktioniert ja sowieso nicht. Hey. Aber Gott hat auch vor Beginn dieses Projekts schon einen Plan, eine Lösung, um das zu beheben. In 1. Mose Kapitel 3 lesen wir, wie Adam und Eva versagt haben, wie sie ungehorsam waren und wie sie dadurch die Sünde in die Welt und in ihr eigenes Herz gezogen haben. Und weil in der Fortpflanzung auch die Sünde mitgegeben wird, ist jeder Mensch von Beginn seiner Geburt ein Sünder. Kein einziger Mensch kann vor Gott bestehen. Kein einziger Mensch ist so, wie er von Gott eigentlich eben rein und sündlos sein sollte. Das lesen wir in Römer 3, 23. Sie sind allesamt Sünder und ein Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Gott hat in 1. Mose 3 das erzählt, wie es geschehen ist. Aber im gleichen Kapitel noch hat er auch schon auf die Lösung hingewiesen. Und ich will dir Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und hier ist eigentlich das erste Mal, wo Karfreitag erwähnt wird. Denn dieser Er wird dir den Kopf zertreten ist niemand anders als Jesus, der dem Teufel eben die Macht abnehmen wird. Er tötet ihn nicht ganz, wie man eine Schlange tötet, wenn man auf den Kopf tritt, aber er nimmt ihm die Macht ab. Und der Teufel wird ihn in die Ferse stechen, was hier nichts anderes meinen kann als am Kreuz. Kreuz wird er sterben. Es ging um die Frage, wozu braucht es Karfreitag? Und hier haben wir nun die Antwort. Gott schaffte mit dem Karfreitag eine Lösung, dass wir Menschen nicht an der Sünde gebunden bleiben müssen. Oder anders gesagt, von unserer Geburt an sind wir Kinder des Teufels und durch den Karfreitag hatte Gott eine Möglichkeit erschaffen, dass wir Kinder Gottes werden können und damit die Verbindung zum Teufel gebrochen wird. Darum ist der Karfreitag das Zeichen von Gottes Liebe. Das größte Liebeszeichen Gottes. Wir haben den Text schon gehört und ich möchte ihn auch lesen, aber aus Matthäus. Was geschah eigentlich am Karfreitag? Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt! Lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Wir alle kennen diese Geschichte gut, und doch wollen wir darauf hören und überlegen, was hat das mit uns, was hat das mit mir zu tun? Zuerst, wer war eigentlich dieser Jesus? Die Bibel erzählt uns von der Jungfrauengeburt. Das bedeutet, dass der Josef eben nicht der leibliche Vater von Jesus war. Jesus war also ein Mensch, den es kein zweites Mal auf dieser Erde gibt und gegeben hat. Er bestand aus 2 Wesen. Aus Mensch von der Maria und aus Gott von Gott persönlich. So stelle ich mir vor, dass Jesus eben 100% Mensch war und 100% Gott zugleich. Hast du dir das auch schon mal überlegt? Für unseren Verstand geht das ja nicht auf. Ist unmöglich. Aber für Gott sind ja eben unmögliche Sachen eben möglich. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als so, dass darum auch Jesus ohne Sünde geboren wurde, weil eben sein Same von Gott kam und nicht von Josef. 100% Mensch bedeutet doch nichts anderes. Jesus hatte Gefühle, genauso wie wir. Jesus, wenn er sich verletzte, dann blutete es, wie bei uns. Jesus hatte Hunger und Durst wie wir, er wurde müde am Abend, er brauchte den Schlaf genauso wie wir. 100% Mensch, 100% Gott bedeutet aber, er war rein und heilig wie Gott. Er konnte am See einfach übers Wasser gehen, was sonst kein Mensch kann. Und er konnte dem Lazarus, der bereits 4 Tage tot war, einfach rufen und sagen, komm heraus, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Das kann nur Gott. Die Bibel erklärt uns auch, dass dieser Jesus sein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal gesündigt hatte. Er war also völlig frei von der Sünde, als er gekreuzigt wurde. Das kann unser Verstand ja eigentlich auch nicht fassen. Wie kann ein Mensch 36 Jahre leben, ohne ein einziges Mal zu sündigen? Doch Jesus hat genau das getan und das war sehr wichtig. Denn mit einer einzigen Sünde wäre der ganze Kreuzestod vergebens gewesen. Er musste rein sein, sündlos sein am Kreuz. Die Bibel erklärt uns auch, dass die Erlösung von der Sünde ja nur durch einen Weg geschehen konnte. Es gab nur eine einzige Möglichkeit und das war die Vergebung. Darum hier ein kleiner Exkurs. Was ist denn Vergebung? Vergebung heißt nicht, dass Gott einfach ein Auge zudrückt, mal noch ein bisschen wegschaut. Das können wir Menschen ja gut, also ab und zu. Nein. Gott ist ein heiliger Geist. Er kann keine einzige Sünde einfach stehen lassen. Einfach überschauen. Nein, er ist absolut gerecht und darum verlangt er für jede einzelne Straftat auch eine Bezahlung. Und diese Bezahlung erfolgt nicht in Geldform, sie erfolgt nicht in guten Taten. Nein, Gott fordert Blut. Also das Leben. In Römer 6, 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede Sünde muss bestraft werden. Für jede Sünde verlangt Gott das Lösegeld. Und das Lösegeld hat Jesus am Kreuz bezahlt. Wer das glaubt und annimmt, ist rein und heilig vor Gott und kann zu Gott in den Himmel eingehen, wenn er stirbt. Wie wunderbar ist das? Haben wir das nicht nur da oben verstanden, auch hier? Im Alten Testament, bei den Juden, da mussten die Juden Tiere schlachten für die Vergebung. Für jede Sünde, die sie taten, mussten sie eigentlich ein Lebewesen, das aus Fleisch und Blut besteht, bringen und dieses Lebewesen, das nichts mit dieser Sünde zu tun hatte, musste stellvertretend sterben. Es musste sein Blut lassen. Für die Vergebung. Nur so konnte der Mensch im Alten Testament frei werden. Darum verstehe ich gut, wie Salome sagt, es ist wunderbar, dass wir im Neuen Testament leben. So sind wir diese Sache sicher mal los. Weil nun Jesus ein ganz sündloser Mensch war, konnte er eben für meine und für deine Sünden dieses Sterben, diese Bezahlung übernehmen. Das heißt Vergebung. Nun zurück zum Kreuz. Jesus hing also an diesem Kreuz. Er litt fürchterlich und um 12 Uhr wurde es plötzlich dunkel am Himmel. Die Menschen sind erschrocken, niemand konnte es erklären. Einfach dunkel. 3 Stunden. Um 15 Uhr starb Jesus an diesem Kreuz und die Dunkelheit verschwand. Nun, die Juden haben das mit der Zeitrechnung ein bisschen anders gehabt, damals wie wir. Für die Juden hatte ein Tag eben nicht 24 Stunden wie für uns, sondern 12 Stunden. Der hat um 6 Uhr morgens begonnen und ging bis 6 Uhr abends. Das war der Tag. Und darum sind die Stunden da auch ein bisschen anders beschrieben. Und der Rest war dann die Nacht, die ging auch 12 Stunden. Also um 15 Uhr am Nachmittag starb Jesus. Der Teufel und die ganze Unterwelt hat gejubelt. Jesus ist gestorben. Sie dachten, jetzt haben wir Gott endlich besiegt. Doch sie haben den Sinn von diesem Tod aus Liebe nicht erkannt, weil sie eben die göttliche Liebe nicht kannten. Und die kennt er heute noch nicht, der Teufel. Sie merkte nicht, dass damit der Teufel entmachtet worden ist durch dieses Opfer am Kreuz. Nun, wenige Augenblicke bevor Jesus starb, trennte sich Gott ganz von ihm. Und ich habe das Gefühl, das war wohl das Schlimmste, was Jesus passieren konnte. Jesus war seit seiner Geburt jede Minute in Verbindung mit seinem Vater. Wir wissen nicht, wie das geht, aber das war so. Er war immer in Verbindung. Er hatte immer diesen Kontakt. Und dort am Kreuz, in dem Moment, wo die ganze Sünde von dieser Welt auf ihn gekommen ist, hat sich Gott getrennt von ihm. Und dann musste dieser heilige, reine Mensch plötzlich als Sünder sterben. Und seine Verbindung zu Gott war getrennt. Der nie eine einzige Sünde gemacht hat. Er starb dort, er hing dort für deine und für meine Sünden. Dann ging es um diesen Riss im Vorhang. Jesus spaltete nicht nur Menschen, sondern auch diesen Vorhang. Wir haben es gehört, der Riss von oben bis unten durch, das war ein schwerer Vorhang, der gewoben ist, den konnte man nicht menschlich, mit menschlicher Kraft einfach zerreißen. Der riss durch und ging von sich und man sah durch. Dieser Tempel hatte einen Vorhof, hatte das Heiligtum und das Allerheiligste. Und da dazwischen, zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, war eben dieser Vorhang. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester da durchgehen. Ins Allerheiligste hinein. Dort, wo eben Gott sozusagen war. Dort, wo seine Herrlichkeit war. Und dieser Riss symbolisiert nun, dass dieser Vorhang eben getrennt ist. Es ist plötzlich offen. Jeder, der jetzt kommt, kann da hineinsehen und auch hineingehen. Es ist keine Trennung mehr. Jesus hat diese Trennung getrennt, weggenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste das jüdische Volk ja eben immer diese Tiere schlachten für die Sündenvergebung. Und das war ihr größter, höchster Feiertag im Jahr, der Yom Kippur, an diesem Tag, wo eben der Hohepriester dort hineingehen durfte. Da hat das ganze Volk den ganzen Tag gefastet und sie haben Buße getan und sich vorbereitet auf diesen Moment. Und der Hohepriester ging dann da hinein, mit Blut natürlich, und hat dieses Blut geopfert und sie haben das, diesen großen Versöhnungstag gefeiert. Und dann kam er zurück und da war eine Kiste und da hatte es auf der Seite so zwei Löcher und da drin waren zwei Lose. Ein rotes und ein weißes. Also die waren natürlich genau identisch, da könnte man ja fühlen, welches ist. Das funktioniert hier nicht mit meinen zwei Steinen. Aber dann hat dieser Priester da hineingereicht und hat dann in jede Hand eines genommen, raus und geschaut, aha, welches ist wo. Chance 50-50. Und das Weiße war das Zeichen für die Vergebung, das Rote war das Zeichen für die Sünde. Wenn das Weiße in deiner rechten Hand war, dann hat Gott ihnen vergeben. Wenn aber das Rote in seiner rechten Hand war, dann heißt es, Gott hat dem Volk Israel nicht vergeben. Da ist noch Sünde. So ging das jedes Jahr. Im Jahr 30 war die Kreuzigung und dann wurde ja der Tempel im Jahre 70 zerstört. Und im Talmud lesen wir, dass in diesen 40 Jahren der weiße Stein nicht ein einziges Mal in der rechten Hand war. Das kann ja auch kein Zufall sein. Gott hat also 40 Jahre lang den Juden gezeigt, das ist es nicht. Ich vergebe euch nicht wegen dieser Tieropfer. Denn Jesus ist jetzt gestorben. Das ist es eigentlich. Das ist das Opfer. Im Jahre 70 wurde dann der Tempel zerstört und genauso auch der Opferaltar. Und seither können die Juden ja keine Tiere mehr opfern. Jesus ist das einzige Opfer, das für Gott zählt und das für immer und ewig. Wie war das mit dem Sterben Jesu? Ich möchte vor allem da auf diesen einen Vers mal schauen. Luther, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Schlachter und Elberfelder, Jesus schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Neue Genfer Übersetzung, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Und die Basisbibel, aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Und dann heißt es darunter, wörtlich, aber Jesus schrie laut auf und gab den Geist auf. Den Geist aufgeben war ein gebräuchlicher Ausdruck für Sterben. Nun, das alte Griechisch ist ein bisschen eine komplizierte Sprache. Und ich war mal mit einem Christen, also mit einem Griechen unterwegs, der Christ war. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn das so ist. Das ist doch, ich dachte, das ist ja wunderbar. Griechisch ist seine Muttersprache. Es ist doch toll, wenn er dann die griechische Bibel lesen kann. Aber er hat mir erklärt, dass das alte Griechisch, also das Bibelgriechisch, völlig anders ist wie das heutige Griechisch. Da ist nichts mehr gemeinsam. Nicht mal die Zeitformen sind gleich, bedeuten das Gleiche. Also die Griechen heute lesen die Bibel genauso wie wir in Deutsch und sie haben auch verschiedene Übersetzungen wie wir. Aber im alten Griechisch, im Bibelgriechisch eben, da heißt es wörtlich die Bedeutung dieses Jesus schrie abermals laut auf und verschied. Jesus hat seinen Geist von sich gegeben. Meint das eigentlich. Und die Griechen haben sehr viele Sachen im Verb drin, das wir im Deutschen gar nicht ausdrücken können. Und eines davon ist hier eben, dass dieses Wort aktiv steht und nicht passiv. Das sind so komische Fremdwörter, aber das bedeutet, dass jeder Mensch, wo dieses Wort gebraucht wird, ist dieses Wort, dieses Verb im Passiv. Jeder Mensch, der stirbt, er kann diesen Zeitpunkt nicht selber wählen. Er wird sozusagen gestorben. Sei es durch eine Kugel, sei es durch Ertrinken, sei es durch Herzschlag, sei es durch irgendetwas. Er kann das nicht selber bestimmen. Und nur bei Jesus steht dieses Wort im Aktiv. Also Jesus hat selber sein Leben aufgegeben. Er hat diesen Moment bestimmt und sein Leben eben gegeben. Wir sehen hier, wie Jesus wie es auf Jesu Willen angekommen ist. Und er hat damit den Willen des Vaters erfüllt, indem er sein Leben dahin gab. Und ich möchte euch mal zurückkommen auf diese Prozente. Ich kann mir das nur so vorstellen, weil Jesus 100% Mensch war und gleichzeitig 100% Gott. Die Römer konnten den Menschen Jesus töten, aber nicht den Gott Jesus. Der hat sein Leben selber abgegeben, sozusagen Gott zurückgegeben. Er musste selber entscheiden. Jesus hat also sein Leben selber gegeben für meine und deine Schuld. Es war sein Entschluss und nicht der der Römer oder der Juden. So hat er sich entschieden, für unsere Schuld zu sterben. Nun noch zum dritten Punkt, zum letzten, ganz kurz. Was hat Karfreitag mit mir, sprich mit dir persönlich zu tun? Karfreitag, der Tod am Kreuz, hat nicht etwas mit der Welt oder anderen Menschen zu tun, sondern in erster Linie mit mir ganz persönlich. Jesus ist für mich, sprich für mein Fehlverhalten Gott gegenüber, gestorben. Ohne dieses Opfer wäre es unmöglich, dass ich ein Kind Gottes sein könnte. Wenn ich aber diesen Tod am Kreuz für mich persönlich nehme, also daran glaube, dann bin ich jetzt schon ein Kind Gottes. Das beginnt nicht erst irgendwann im Himmel und in der Ewigkeit. Das beginnt jetzt und heute. Diese Liebestat Jesu an mir vor vielen Jahren und ohne dass ich ihn gefragt hätte, zeigt, was Gottes Liebe ist. Darum kann ich ihm nie genug dankbar sein. Nun können wir uns fragen, was bewirkt das in unserem Leben? Hat das Folgen in unserem Leben? Leben wir für diesen Heiland, der sein Leben für uns gegeben hat? Und sehen wir in diesem Karfreitag eben, dass es die Liebe Gottes ist, die das alles geplant und durchgeführt hat. Für mich und für dich. Amen.